Warum hilft ein Mensch einem anderen Menschen? Nicht, weil er bezahlt wird, nicht, weil er muss, nicht, weil es ihm nützt. Einfach so, weil jemand klingelt, weil jemand anruft, weil jemand da ist. Ohne Rechnung, ohne Erwartung, ohne Gegenleistung. In einer Gesellschaft, die Wert fast ausschließlich in Zahlen denkt. In Gehältern, Renditen, Wachstumsraten. Ist das eine revolutionäre Geste? Der Mensch, der hilft, ohne etwas dafür zu wollen, widerspricht dem System. Einfach, still, täglich, wirksam.
Unterdessen alt geworden heißt die Sendung Reinhard heißt der Typ, Carsten der andere, und ich freue mich sehr, dass wir 2 Stunden miteinander verbringen.
Und heute fragen wir, was treibt Menschen an, die helfen? Was ist das, diese innere Kraft, die jemand dazu bringt, Zeit zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken, manchmal einfach nur da zu sein? Wir nennen es einfach so intrinsische Motivation, aber vielleicht ist das schlicht das Menschlichste, was es gibt. Wir sprechen heute über das Älterwerden, über Übergänge, die schwerer sind als erwartet. Wir reden unter anderem mit Birgit Vogt, der langjährigen Geschäftsführerin von Kontakt in Krisen, die in der Magdeburger Allee sitzen. Wir sprechen aber auch mit Menschen von der Bürgerhilfe, ein Projekt von Mitmenschen e.V. Und da sind wir, Carsten, ins Ried gegangen und haben da 80 Menschen getroffen, die ganz freiwillig anderen, in der Regel älteren Menschen, helfen, mit ihnen spazieren gehen, Einkäufe machen. Und wir haben mal ihre Erfahrungen gesammelt und wollten wissen, was deren Motivation ist.
Some say that I don't care. Some say it's never fair. Some say it makes it worthwhile. Others say it's a spark behind the smile. But I say there is nothing in the world like love. It's proven day by day that it's what this world needs. Some say it's hard to understand. Some say it's in the master's plan. Some say it's special kind of high now. Some say that love will make you cry. But I say there is nothing in the world like love. This world needs plenty of oh, oh, some say it's hard to understand now. Some say it's in the master's plan now. Some say it's a special kind of high now. Some say that love will make you cry. But I say there is nothing in the world.
Es geht um Solidarität, es geht darum, den Blick für andere zu haben, Menschen zu helfen. Das ist Thema eben dieser Ausgabe von Unterdessen alt geworden. Wir werden neben der Bürgerhilfe, die wir vorstellen wollen in Erfurt, Menschen, die anderen Menschen, älteren Menschen helfen, unter anderem auch Birgit Vogt sprechen. Ehemals Kontakt in Krisen war da langjährige Leiterin, Carsten, und sie ist ja auch seit 1,5 Jahren Ruheständlerin. Bin sehr gespannt, da werden wir auch noch einiges erfahren. Zunächst sind wir aber gedanklich erstmal im Ried, weil dort sitzt die Bürgerhilfe, ein Projekt von Mitmenschen e.V. Und wir sind ja schon lange in Erfurt und sind erstmal ins Ried gefahren.
Und dann die Vorurteile. Aber wie wird es da im Ried? Ich bin hingeradelt, du bist mit der Bahn gekommen und so, wir sind unterschiedlich angereist, da weit draußen. Und dann war das da gut gerochen. Also gar nicht nach Pisse und nach Kacke.
Ach, du hast ja Vorurteile gehabt. Aber das stimmt. Also wir waren total angenehm überrascht. Also wir sind ja manchmal im Ried, aber selten, muss man sagen.
Ja, ne? Das ist die arroganten Innenstädter. Muss man, ja, du in der Nähe von der Karthäuser, ich da so im schönen Hanseviertel, und dann kommt man mit seinen Vorurteilen dahin. Und dann war es toll. Da haben wir auf der Parkbank gesessen, haben das Leben beobachtet. Dann war die eine schöne Pergola und Leute haben da gesungen. Völlig überraschend.
das war, wir hatten natürlich auch das Glück, ein sonniger Tag, mhm. Leute haben gesungen und wir haben auch so festgestellt, weil er immer so ein bisschen so Nase gerümpft wird, Neubauviertel und so weiter, es wirkte auf einmal wirklich so ein bisschen wie die Stadt der Zukunft, zumindest an dem Tag, vielleicht auch durch die Sonne, aber wir haben dann so reingeblickt vom Berliner Platz aus, ist ja alles neu gemacht worden und waren ja sehr, sehr angetan.
Und dann war eine Pergola, habe ich mich architektonisch ein bisschen interessiert und schubs, saßen da drei ältere Leute, die uns angelächelt haben. Wann kommt das mal? Förmlich eingeladen, kommt zu uns, stellt uns Fragen. Haben wir auch gemacht.
Ja, so richtig. Aber wann, ich fühle mich ja auch alt. Wann ist man dann angeblich alt? Ja.
83.
Was?
Da ist man alt, gell? Ja. Da können Sie gar nicht mehr sagen, gell?
Wie man sich fühlt. Aber bevor wir über das Alter reden, diese Pergola, ist die schon, wissen Sie, wie alt die ist hier?
Ich wohne nicht hier.
Ja, die ist schon, seitdem sie das Boulevard hier neu gemacht haben, haben sie die Pergola hingemacht. Ich wohne schon über 50 Jahre hier.
Können wir mal kurz sagen, also Sie sind dann wahrscheinlich Erstbezieherin, sagt man das so?
Ja, ja.
Mitte der 70er dann hierher gezogen, ja?
74.
Wie beschäftigen Sie sich? Also offenkundig bei schönem Wetter wie heute rausgehen, ist dann das Ried immer noch so ein gutes Ausgehviertel? Also was machen Sie so den lieben langen Tag?
Ausgehviertel ist es nicht mehr. Man muss sich dann schon arrangieren. Entweder geht man hier zur Volkssolidarität in Seniorenclub als älter Mensch oder einen Sportclub. Aber hier von der Kultur her ist alles weggefallen.
Weil Sie Sportclub gesagt haben, machen Sie da sportlich noch was?
Wir nicht, wir gehen in den Garten. Wir haben einen Garten. Das ist unser Sport.
Garten ist der beste Sport, oder?
Genau. Und dann habe ich einen fleißigen Mann.
Da lacht er.
Ja. Ja, richtig.
Wir bedanken uns bei Ihnen. Wir ziehen mal weiter.
Dürfen wir von Ihnen ein Foto machen?
Wow, Mensch schon.
Das ist so angenehm, dass man sie hier mit der Pergola, die muss ich mal draufkriegen. Ja, die Pergola, oh, das ist super.
Das war unsere kleine Begegnung unter der Pergola-Kasten mit diesen älteren Menschen. Wir waren aber auch nur auf dem Weg zu der Bürgerhilfe, zu Mitmenschen e.V. Bürgerhilfe, da weiß man aber nicht, Bürgerhilfe kann alles sein. Ich mag das Wort Bürger auch nicht.
Ja, das ist so wie Bürgerradio oder was. Ja. Also wir sind ein bisschen, mit gedämpften Erwartungen reingekommen.
Dann haben wir aber wirklich sehr, sehr viel Positives erfahren und das werdet ihr gleich hören.
Ja, dann herzliches Willkommen an Radio Frei. Wir freuen uns total. Ja. Wir, das sind die Bürgerhilfe. Es ist ein Ehrenamtsprojekt des Mitmenschen e.V. Uns gibt es jetzt dieses Jahr 5 Jahre.
Hinter Rewe quasi. Das ist das EU, genau. Ja.
Sie sind Bürgerhelferin. Ja. Warum machen Sie das?
Ja, um zu helfen und zu unterstützen. Ich mache das schon ein Leben lang auch privat, so mit meinen Verwandten, Bekannten. Das ist mir einfach so gegeben.
Na, in Zeiten von Vereinzelung und Egoismus ist das doch nicht selbstverständlich, oder?
Nee, sicherlich nicht, aber ich bin nun mal so geboren.
Ja, was hat Sie da geprägt? Waren das Ihre Eltern?
Meine Eltern, ja, meine Mutti hat schon als Kind zu mir gesagt, ich bin viel zu gut für die Welt, gehöre da nicht hin.
Hat sie gesagt?
Hat sie gesagt, dann war ich noch Lütten. Ja, weil ich schon immer, das ist, kann auch keine, wenn einer auf der Straße fällt oder irgendwas, da muss ich sofort helfen oder ich kann das nicht sehen. Und wenn ich kranke Menschen sehe, die sich kaum bewegen können, denke ich mir, Mensch, die haben niemanden, der dem vielleicht hilft und so weiter und so fort. Und das berührt mich eben ungemein, sowas. Gell.
Wahrscheinlich sehen Sie die Autos immer mal. Ja, wir fahren immer rum, als morgen.
Ja, aber ich bin jetzt erst ganz neu dabei.
Deswegen auch nur eine Frage, aber das Neu dabei, das hat die jetzt neugierig gemacht. Was war für Sie der Impuls zu sagen, ich will hier mithelfen bei der Bürgerhilfe und älteren Menschen helfen?
Also ich bin jetzt seit 2 Jahren in der Rente und so irgendwie eine Aufgabe haben, das war so jetzt das Wesentliche, dass man irgendwas tut, dass man halt am Ende des
Tages der Woche sagen kann, ich habe was Ordentliches geleistet und ich möchte das gerne machen. Und gerade so für Menschen, die eben vielleicht auf Hilfe angewiesen sind, ne, und die halt unterstützen und so, dass man sowas einfach macht.
Was haben Sie beruflich gemacht?
Ich war Verkaufsdisponentin.
Verkaufsdisponentin, was haben Sie verkauft?
Nichts, ich war im, wie soll ich sagen, im Verwaltungsbereich tätig.
War das schwer für Sie, aus dem Beruf auszusteigen? War das für Sie ein harter Bruch?
Eigentlich nicht, weil ich schon immer nebenbei noch irgendwas gemacht habe. Ich habe zwei Enkelkinder, die brauchen mich. Und ich habe eigentlich nie Langeweile gehabt. Ich habe das eigentlich in dem Sinne nicht gemerkt, wo ich dann aufgehört habe mit Arbeiten. Ganz im Gegenteil, dann kam mir das ganze Chaos aus. Da war Corona dann und da wurde es ja immer schlimmer. Und seitdem ist ja das auch, bis dahin war es schön in unserer Firma, aber seitdem ist das alles, geht das alles einen Berg ab. Und jetzt bin ich froh, dass ich da nicht mehr hin muss.
Was motiviert Sie, Menschen zu helfen? Ist ja auch eine Kraftfrage. Sie können ja sagen, ach, ich genieße mal jetzt den Lebensabend, warum soll ich mir jetzt den Stress?
Kann ich gar nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag wie andere zu Hause in der Wohnung sitzen oder vorm Fernseher sitzen. Oder das langweilt mich. Ich falle ja bei mir im Haus auf und sage, das ist die Frau, die immer nur unterwegs ist. Ich sage, ja, ich brauche das aber. Ich gehe früh aus dem Haus und komme manchmal abends aus der Heim.
Steve, wie lange jetzt schon mit dabei? 5 Jahre gibt es die Bürgerhilfe, haben wir erfahren. Wie lange sind Sie dabei?
Fast 5 Jahre. 4,5, ja.
Darf ich fragen, wie alt Sie etwa sind? Sie gehören noch zum jüngeren Eisen hier.
Ja, was denken Sie denn?
Jünger als ich, also ich bin 49, also ich würde sagen 40 rum.
Ja, fast richtig, ja, 41, ja.
Was hat Sie denn motiviert, und ich finde das großartig, was hat Sie motiviert zu sagen, bin ich mit dabei?
Naja, ich habe da mein Studium begonnen, soziale Arbeit, und ganz ehrlich, es war finanziell nicht gut. Und ich brauchte ein bisschen Obolus, um zum Beispiel meinen Semesterbeitrag. Und dann hat es halt gepasst. Soziale Arbeit, Ehrenamt, passt halt super zusammen. So. Und dann habe ich von der Bürgerhilfe erfahren, dachte so, ne, gehst du mal hin und lass dich mal beraten. Und dann ging es dann eigentlich auch schon los. So.
Ja. Können Sie mal beschreiben, was Sie bislang schon so für Erlebnisse seitdem hatten, beziehungsweise was Sie schon gemacht haben? Weil beraten ist ja immer so ein großes Wort. Also fällt Ihnen da so ein Beispiel ein?
Nee, ich habe nicht beraten, ich habe nur mich wegen der Bürgerhilfe beraten lassen, was sehr viele unterschiedliche Sachen hatte. Ich hatte schon einige Leute so, was weiß ich, mit einem war ich dann auf dem Friedhof und habe das Grab seiner Frau besucht, bei einer anderen Frau habe ich Mittagessen geholt, dann haben wir uns das geteilt und dann sind wir spazieren gegangen, einer anderen Frau habe ich im Garten ausgeholfen und beim Einkauf geholfen. Dann jetzt einfach nur Wasser holen oder mit jemandem Kaffee trinken gehen, sprechen. Ich habe auch mal einen Hund mal kurzzeitig ausgeführt, so auf die EGA gegangen, in den Zoo gegangen mit den Leuten. Also waren auch schon viele Leute, die ich hatte, so, ne? Also
Sie machen das, man sagt immer so, durch den Alltag begleiten. Kann man das so zusammenfassen, so ein bisschen?
Ja, im Alltagsbegleitung, Alltagshilfe, so auch einfach mit den Leuten reden, was für Probleme sie beschäftigen und so, dass sie jemanden auf Augenhöhe haben. Meistens sind die Leute ja irgendwie auch krank und da muss man sich halt ein bisschen so, jedem muss man sich ja individuell nähern und ja, sich ein bisschen in den Reim versetzen so und seine Alltagslebenswelt annehmen und damit arbeiten so, ne? Also jeder tickt ja auch anders so. Man versucht irgendwie, ich jedenfalls, da auf irgendeine bestimmte Wellenlänge zu kommen, um denjenigen dann auch zu helfen so, ne?
Also Empathie, Mitgefühl ist das Stichwort so, das muss man erstmal so einen Riecher für haben wahrscheinlich, ne? Also
gefühlt, das merke ich auch bei der sozialen Arbeit oder so, das kann man nicht lernen so. Also da, ich meine, dieser NC zum Beispiel als Voraussetzung zu nehmen, ein soziales Arbeitsstudium aufzunehmen, ist für mich totaler Quatsch. So, also da zählt für mich schon mehr Lebenserfahrung oder wie weit hat man sich schon in der Richtung engagiert so, und was man ist man auch eigentlich für ein Mensch. Also es gibt da kein Standardprozedere, wo man sagt, ja, der ist jetzt geeignet dafür oder nicht so, aber ja.
Sie haben es alle so ausführlich beschrieben. Ich kann es nur von mir ausgehen. Ich bin Quereinsteiger in der Pflege seit 13 Jahren mit dabei und habe vieles auch gelernt für mich. Und das wollte ich Sie jetzt auch fragen, was Sie so mitgenommen haben, seitdem Sie das speziell machen, auch in der Bürgerhilfe.
Man nimmt im Alltag immer viel mit. Also da gibt es jetzt nicht dass ich da nur in dem Ehrenamt viel mitnehme, sondern ich versuche aus dem ganzen Leben viel mitzunehmen, so zu beobachten. Steht auch in der Bibel, prüfe und behalte das Gute. So, und das kritische Denken und auch die Gespräche, die man halt mit Menschen hat. So am besten auch Menschen, die ein bisschen tiefer denken, und dann kommen super Gespräche bei raus und Lebenserfahrungen halt auch, die ich dann teile, aber auch geteilt bekomme von anderen. So, ne? Also man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. So, ja, das ist, man lernt doch im Leben nie aus, ist doch so, oder? Also das hört doch nicht irgendwie mit dem Zeugnis von Abitur oder was weiß ich auf und dann ist Schluss und dieses Zeugnis bin ich dann. Nein, man sollte sich ja sein ganzes Leben lang weiterentwickeln und reflektieren, so. Was erzähle ich schon?
Marie-Louise Schmidt.
Warum sind Sie Bürgerhelferin geworden?
Ja, weil ich Rentnerin geworden bin. Und ja, ich wollte noch ein bisschen was tun und was Gutes tun. Ich bin Erzieher von Beruf. Und da fiel es mir schwer, zu Hause zu bleiben. Das ist wirklich wahr. Und dadurch habe ich das durch Zufall entdeckt, dass es sowas gibt. Und da bin ich hinten und da habe ich zack. Einkassiert.
Und der Ausstieg aus dem Beruf ist Ihnen schwer gefallen?
Ja, definitiv. Ich bin zwar erst mit 67 in Rente gegangen, genau an meinem Geburtstag. Und es fiel mir sehr schwer. Ja.
Jetzt haben Sie eine Ersatztätigkeit gesucht und Erfüllung, könnte man sagen?
Ja, doch, es macht mir sehr viel Spaß. Ich betreue eine Familie, also ein Ehepaar. Die sind beide über 80. 83 und 82 und die sind beide sehr sehbehindert und dadurch haben sie halt viele Probleme, weil Arzt gehen, mal nicht Bankgeschäfte, aber zumindest, dass man mit hingeht und sie machen da ihr Klingelchen, aber es ist schon nicht leicht, wenn man alleine ist. Sie können auch beide nicht mehr, richtig, aber mit mir zusammen funktioniert das gut.
Das heißt, die müssten eigentlich ein Heim, wenn es sie nicht gäbe?
Nein, die müssen in kein Heim. Aber, naja, Heim. Sie sind ja noch zu zweit. Die ergänzen sich ja gegenseitig noch. Gell? Aber ich bin ja zweimal die Woche dort und dadurch funktioniert das hervorragend. Ne? Vor allem eben die Arztbesuche, weil er ja fast blind ist. Und da gehe ich halt mit zum Arzt, ne?
Ist dann sicher ein sehr persönliches und ein enges Verhältnis geworden, oder?
Definitiv, ja. Ist es auch, ne?
Ein bisschen wie Familie.
Die vermissen, wenn ich nicht da bin, vermissen sie mich. Und dann mache ich ja noch mit 10 älteren Menschen Sport. Einmal in der Woche, eine Stunde. Und das ist aber eben wirklich am Stuhl, ne? Das ist jetzt kein, das ist wirklich für ältere Leute.
Die, was heißt am Stuhl? So,
wegen Gleichgewicht, damit nichts passiert.
Die sitzen und bewegen sich dann?
Die sitzen am Stuhl und wir machen Bewegung mit Hanteln, mit Gummiband, mit Reifen, also was alles so gibt. Ne?
10. Also Bewegung ist im Alter elementar wichtig?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn sie nicht mehr, die können sich auch am Stuhl festhalten, wenn wir ihnen stehen was machen, dass sie nicht umkippen und so. Also nicht hinfallen, aber es macht denen unwahrscheinlich viel Spaß und sie sind alle immer da.
Und, ja, ich denke, so im Laufe des Gespräches werden wir ja vielleicht dann noch allerlei Fragen beantworten zu uns, wer wir sind und so weiter, aber es wäre total nett, wenn Sie sich auch vorstellen, weil wir haben festgestellt, nicht alle kennen Radio Frei. Und es ist ja auch ein Ehrenamtsprojekt und das ist ja natürlich eine tolle Sache.
Ja, ist ja in der Pflege. Ich war auch mal in der Pflege, schon viele Jahre her, in der Psychiatrie. Du bist in der häuslichen Pflege. Also wir haben schon so eine Berührung und Affinität, deswegen interessiert uns das. Und wir gestalten eine Sendung, die nennt sich Generationen Echo.
I could show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old days behind, leave all my pals, I'd never mind. I could start my life anew if I had you. I could climb a snow-capped mountain, sail the mighty ocean wide. I could cross the burning desert if I had you by my side. I could be a king, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. Climb a snow-capped mountain, sail the mighty ocean wide. I could cross the burning desert if I had you by my side. I could be a king uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you.
Woran erkennt man, dass eine Sendung besonders pathetisch ist? Das merkt man daran, dass Rainer Thoke die Stimme senkt und ich auch. Und es ist aber eigenartig, weil auf der einen Seite lachen wir über die ganzen Sachen, muss über sich selber lachen. Andererseits kommen wir, sobald wir pathetisch emotional werden, senken wir die Stimme und es wird dann so aufgeladen. Dabei ist es gar nicht. Andererseits habe ich auch gemerkt, dass Birgit Vogt im Gespräch auch emotional geworden ist. Eigentlich eine sehr klare, stringente Frau, die dann auch emotional wurde, weil es um ihr Lebenswerk ging.
Langjährige Leiterin von Kontakt in Krisen, hat das wirklich mehr als drei Jahrzehnte gemacht. Und sie ist selber seit anderthalb Jahren im Ruhestand. Und das Gespräch mit ihr, das hören wir gleich. Wir sitzen hier weiter entspannt im Studio, Carsten und ich, und wir haben eben schon angekündigt, dass wir einen Gast erwarten, nämlich Birgit Vogt von Kontakt in Krisen, beziehungsweise jetzt nicht mehr von Kontakt in Krisen. Das wird auch mit unser Thema sein, denn sie ist seit gut einem Jahr im Ruhestand. Hallo Frau Vogt.
Hallo.
Ach, Ruhestand. Ich glaube, bei Frau Vogt gibt es keinen Ruhestand, oder?
Das ist sicherlich nicht das passende Wort.
Aber ist ja vielleicht mal ganz interessant, das ist jetzt anderthalb Jahre her und wir haben eben auch schon mal ganz kurz noch ein Vorgespräch geführt, während die Musik lief, und Sie wirken sehr entspannt und Sie wirken vor allen Dingen auch beschäftigt, weil das wird jetzt auch ein bisschen eines unserer Themen sein, der Übergang von der Arbeit in den Ruhestand. Da wäre meine Frage, hatten Sie da Bammel davor und wie ist es Ihnen seitdem ergangen?
Also ich kann nur sagen, wenn es noch nicht so weit ist, kann man sich auch nicht vorstellen, wie es ist. Und ich glaube auch, dass man im Leben danach ein bisschen so lebt wie vorher. Entweder man war schon immer mittendrin, dann bleibt man das auch. Man wird nicht plötzlich ein ganz anderer. Und bei mir ist was passiert, ich habe ja bis 71 gearbeitet, also ich wollte auf keinen Fall mit 66 oder 67 aufhören. Und als ich dann aber mich verabschiedet habe und die Übergabe gemacht habe und sozusagen alles los war, da war auch kein Bedauern. Es hat sich sozusagen was erfüllt, ein Kreis hat sich geschlossen, über 30 Jahre das machen, reicht auch. Also ich hatte genügend Zeit und ich hatte auch das Gefühl, jetzt sind andere dran. Und es ist auch sehr schön, dann mal wieder zurückzublicken und auf das zu gucken, was man sozusagen hinterlassen hat. Und was mich am meisten selber gewundert hat, ich habe das tatsächlich jetzt nicht vermisst. Ich konnte mich auch sehr schnell dran gewöhnen, dass ich nicht mehr am nächsten Morgen früh aufstehen muss, was wunderbar ist. Ich war noch nie ein Frühaufsteher, eher immer ein Zu-spät-Kommer. Und habe mich also ganz schnell in diesen doch etwas ruhigeren Modus reinfallen lassen können. Und was wichtig ist, wirklich zu wissen, dass man in dieser, ich weiß gar nicht, ob es die zweite oder dritte Hälfte ist, wie man da sagt, dass einem bewusst ist, dass man die auch gestalten muss. Also dass man da nicht einfach nur sitzen bleiben kann.
Also Sie konnten loslassen. Das ist ja, nicht irgendeine Arbeit, die Sie aufgehört haben, sondern Sie haben ja den Verein Kontakt, den Krisen, was die so machen und was die Legendäres auch gemacht haben, wenn wir noch zu kommen. Aber Sie haben ja ein Baby aufgebaut in den 90ern. Das ist ja wie ein Kind, was erwachsen wird, irgendwas, was Sie dann abgeben müssen. Sie konnten loslassen und konnten ohne Bedauern sagen, jetzt kommen die anderen dran. Sie haben also Ihren Frieden damit gemacht. Ja. Wie haben Sie denn das geschafft? Andere fallen in ein Loch und denken, oh, was will ich mit meiner Zeit und so.
Ja, ich kann es nur so beschreiben, dass ich das Gefühl hatte und habe, dass es genug war, dass sich ein Kreis geschlossen hat. Und wie gesagt, es existiert ja weiter. Also die Schulden- und Insolvenzberatung, wichtiger denn je, die arbeitet weiter. Es ist im Haus gegenüber immer noch Arbeit mit wohnungslosen Menschen, die leider auch nicht weniger werden. Wir haben immer noch die Arbeit mit Schülern, die nicht in der Schule ankommen. Wir haben Arbeit im Stadtteil, am Johannesplatz zum Beispiel. Wir haben diese Kleiderkammer, zwar sozusagen mein letztes großes Anliegen, umgestaltet als nutzbar. Also zumindest war das mein Anliegen, dass es ein bisschen so einen Boutique-Charakter kriegt und dass es einfach eine moderne Ausstrahlung bekommt. Und das Hofcafé gibt es weiter. Also es kommen die Arbeit an Schulen machen wir weiter. Da muss man natürlich ständig auch immer noch wieder dran sein, dass das alles bleibt. Aber das ist das, was auch weiter wirkt und was in Erfurt vielleicht auch in 10 oder 15 Jahren in ähnlicher Form noch da sein wird. Es ist einfach schön zu sehen. Und wenn ich vorbeigehe, ist das nicht mit Gram oder mit großem Bedauern oder großen Tränen, sondern eigentlich mit Freude. Und das war immer mein Anliegen, dass ich eines Tages vorbeigehen kann und so freuen sich und ich freue mich und erstaunlicherweise werde ich immer sehr freundlich und liebevoll empfangen. Und das ist eigentlich das schönste Geschenk, dass du das Gefühl hat, du kannst nicht alles falsch gemacht haben, sonst würden sie sich nicht so freuen, wenn du wieder reinguckst. Kürzlich habe ich im Auto gestanden, an der Ampel vorm Sozialsalon, und da kommt ein Kollege raus und winkt über die Straße, weil er mich dort hat warten sehen. Das sind so die Momente, wo ich sage, das sind Glücksmomente, ne?
Also ich höre raus, um es mal zusammenzufassen, so, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Übergang von der Arbeit in den Ruhestand. Also einmal wichtig, dass Sie das Gefühl haben, und so ist es ja auch de facto, dass das weiter in guten Händen ist, Ihre Arbeit. Das macht den Abschied leichter. Und zum Zweiten, und da können Sie vielleicht Carsten und mir helfen, bei uns steht ja dieser Übergang noch bevor, Sie haben sich auch rechtzeitig schon damit befasst, dass Sie wahrscheinlich dann irgendwann wussten, ich wäre so mit 70, 71 in Ruhestand gehen. Können Sie uns vielleicht verraten, ab wann man sich da Gedanken machen sollte? Man sollte ja nicht eine Woche vorher sich da anfangen, Gedanken zu machen.
Ja, ich habe eigentlich auch relativ spät damit angefangen, als ich dann so spürte, es wird jetzt Zeit abzugeben, also 1,5 Jahre vorher. Und ich habe mir auch die, wenn ich ehrlich bin, die Nachfolgerin ausgesucht und bin sehr, sehr froh, dass Frau Karin Profeind praktisch in dieses Denken, in diese Haltung, die mit der wir das aufgebaut haben, dass sie dort anknüpft und das eigene dann hinzufügt. Die Frage war, wie man sich darauf vorbereitet.
Ich will nicht sagen, so ein bisschen Lebenstipps. Ne? Also ich kann es jetzt für mich beantworten, Carsten sich für sich und auch einige Hörer und Hörerinnen, wenn ja wissen, also ich mache noch bis 67 zum Beispiel, also ich bin in der Pflege, um es zu sagen, und weiß, ich habe so einen Plan des langsamen Ausstiegs, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich kenne aber auch Leute, die sich fast bis zum letzten Arbeitstag keine Gedanken machen und dann in so ein Loch fallen, ja, was sie ja nicht getan haben. Das war also im Grunde nur so ein praktischer
Tipp. Bei mir hat einfach eine Rolle gespielt. Vielleicht kennen Sie das, Herr Rose, all die Jahre, wenn man denkt doch nicht ans Aufhören. Nee. Ja. Und dann sammelt sich was an. Und da ist noch ein Ordner und da ist ein Papier. Und da bin ich nicht dazu gekommen, diesen Stapel aufzuräumen. Ich habe also tatsächlich fast ein Jahr gebraucht, um richtig Ordnung wieder in meine Bude zu bekommen, damit ich das einigermaßen gut übergeben kann. Das allein schon, dieses Aussortieren, nochmal abheften, weglegen und so weiter, ist ja auch ein kleiner Abschied gewesen. Und so viele Pläne dann, was ich mache, wenn ich praktisch nicht mehr arbeite, hatte ich gar nicht. Ich bin gerade erst umgezogen und habe jetzt ein Jahr lang nach einer Wohnung gesucht. Also ich war da auch erstmal vollauf beschäftigt. Und für mich war ja auch immer klar, dass ich die Erfurter Straßenzeitung erstmal weitermachen werde.
Na, Sie, ne? Da haben wir es doch wieder, also Sie schummelt. Also Frau Vogt, Sie schummeln doch.
Ja,
Sie,
ja,
Sie
das
haben, Sie tut haben nicht gut. Richtig aufgehört. Hm? Sie machen ein bisschen weiter noch mit Ihrem Herzensprojekt. Die Obdachlosenzeitung heißt es woanders, hier heißt es Straßenzeitung, die Brücke, Ihr Herzensprojekt. Sie arbeiten, im Grunde arbeiten Sie ja noch weiter. Also den Termin hier zu finden war gar nicht so leicht. Ach ja, wir sind in der Endproduktion der Brücke und so weiter. Also im Grunde arbeiten Sie schon noch. Also Arbeit im Sinne von Schaffen, nicht lohnabhängig beschäftigt, sondern sie tun, sie arbeiten, oder? Sie machen noch was.
Das mit der Zeitung mache ich erstmal noch weiter, ohne jetzt zu sagen, sind das noch ein Jahr oder sind das noch 2 Jahre. Ich mache das eigentlich immer ein bisschen davon abhängig, wie ich mich fühle, wie es mir geht und ob ich das Gefühl habe, ich komme noch an und es interessiert die Leute noch. Was ich aber für wichtig erachte, ist, weil Sie sagen, immer tun, ja, das ist wichtig. Ich glaube aber auch, dass es genauso wichtig ist, irgendwann mal zu lernen, vor allem wenn man immer schnell gelaufen ist, aber immer Termine hatte, wenn immer irgendwas war. Meine Kinder kennen das leider auch, die kennen eine Mutter, die oft unter Druck stand, ne? Dass man auch mal lernt, das als andersherum zu machen. Das wird Ihnen ja vielleicht auch mal schwerfallen, ja, ganz einfach mal bewusst das Leben so organisieren, dass der Druck eben nicht da ist, dass ich andere Dinge mache, dass ich mehr ins Genießen komme, dass ich meine Zeit nicht so sehr an Termine oder Abgaben hefte, sondern mehr an Begegnungen, dass ich mal in mich reinhorche, was habe ich denn bisher nicht gemacht, was will ich wirklich? Und Sie werden merken, diese Frage, wer bin ich denn eigentlich wirklich und was möchte ich denn, ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Denn solange wir arbeiten, hält uns dieses Korsett, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Auch wenn ich Kinder habe, die Struktur ist im Grunde vorgegeben. Und sich dann mal zu fragen, wenn ich das nicht mehr habe, wer bin ich denn dann? Ich will nicht sagen, wer bin ich denn dann noch? Ne?
Ist eine total spannende Frage. Und wir können das so unterschreiben. Jetzt aber die Frage, jetzt mal Hand aufs Herz, Frau Vogt, gelingt Ihnen das? Also, dass man wirklich so richtig loslassen kann? Weil Sie waren ja 30 Jahre lang Führungspersönlichkeit. Das spiegelt sich ja immer ganzes Menschenleben wieder. Ne? Auch wenn man schon im Ruhestand ist.
Ja, aber ich habe zunehmend mehr gemerkt, dass dieser Druck eben auch keinen Spaß mehr macht. Und wenn man das immer wieder erlebt und die Zeiten sind ja nicht einfacher geworden, die Bürokratie ist hat ja nicht nachgelassen. Und da bin ich schon eigentlich froh und dankbar, dass ich eine gewisse Verantwortung und auch vor allem diesen Druck nicht mehr habe. Also ich schlafe dann schon ein bisschen anders, wenn ich nicht drüber nachdenken muss, wie du das Gehalt für 30 Leute sicherst oder das, was eben gerade im Sozialbereich immer wieder stattfindet. Du kriegst eine Bewilligung, die ist nur für ein Jahr. Ob es weitergeht, weißt du nicht. Dann hast du Geldgeber von 4 oder 5 unterschiedlichen Stellen. Dann kommen Leute, die gehen. Dann musst du nach Neueinstellung, Einstellungsgespräche. Dann ist es, wir haben ein Projekt, da musste ich und ist, glaube ich, heute noch so, für 3 verschiedene Stellen einen Sachbericht und eine Abrechnung machen, aber ich konnte das nicht einfach kopieren. Jeder wollte eben es gesondert haben. Und das sind so die Dinge, die auch an Sinnlosigkeit grenzen. Und irgendwann möchte man das nicht mehr. Ne? Also deshalb ist dieses Loslassen auch ein Stückchen Entlastung und Befreiung gewesen. Mhm.
Trotzdem gab es ja auch vieles, und Carsten, ich habe im Vorfeld auch so überlegt, das muss ja was geben, dass Sie das so lange gemacht haben. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht rausgehört, das im Gegenteil, weil Ihnen hat es nämlich Spaß gemacht. Also offenkundig waren es jetzt nicht die Abrechnungen, die so Spaß gemacht haben. Sie sind aber woanders Ihre Motivation herbekommen haben. Ich könnte mir vorstellen, ich will jetzt gar nicht die Antwort vorwegnehmen, aber es hat auch was mit Menschen konkret helfen zu tun möglicherweise.
Wenn ich mich frage, warum habe ich das gemacht oder so lange, dann ist es tatsächlich, weil ich da einen Sinn drin gesehen habe. Also dass diese Befriedigung, dass ich etwas mache, was gebraucht wird, das ist eigentlich das, was mich gehalten hat. Und dann kommt hinzu, ich konnte auch selber im Grunde, ich habe zur Abschlussrede gesagt, ich konnte mich auch austoben. Also ich konnte meine Ideen auch verwirklichen. Und dieses Glück hat nicht jeder, also so selbstbestimmt seine Arbeit zu machen. Und da ist mir immer was eingefallen. Und solange mir was eingefallen ist und mir es Spaß gemacht hat, warum sollte ich es nicht tun, auch wenn ich 70 bin? Und dieses, was mir eingefallen ist, es hing immer schon damit zusammen, dass ich gemerkt habe, dass Leute die Hilfe, die sie brauchen, oft nicht erreichen und dass es darauf ankommt, diese Wege, diese dafür Brücken zu bauen. Ja, so kann ich das sagen. Und eigentlich ist es das gewesen, was ich ein Leben lang gemacht habe.
Trotzdem ist es ja eine persönliche Motivation. Es gibt Menschen, die helfen. Es gibt die ein Helfersyndrom haben, die gar nicht anders können. Andere sagen, die können sich dann abgrenzen. Weil das ist ja, da muss ja ein Anschub. Sie haben ja jahrelang mit Krisen und Schicksalsschlägen andere zu tun gehabt. Und trotzdem haben sie gesagt, ich mache das weiter, ich baue Strukturen auf. Im Grunde haben sie ja die Arbeit der Gesellschaft gemacht. Sie waren ein Teil der Zivilgesellschaft. Man könnte auch sagen, was vielleicht staatliche Strukturen hätten leisten müssen. Aber sie haben es auf einer Ebene der Zivilgesellschaft hingekriegt. Also was war da Ihre Motivation? Gab es ja in der Kindheit, in der Jugend irgendwas, gesagt, ich will helfen?
Ich glaube, dass das mit meinem ursprünglichen Beruf als Journalistin zusammenhängt. Also Journalistin bin ich auch geworden, nicht um immer Zustände nur zu beschreiben, sondern um zu gucken, wo vielleicht was hängt, wo man mal genauer hingucken muss und wo man vielleicht auch verändern muss. Also die Motivation als Journalistin und auch als sage ich das Wort Helferin, die sind nicht so weit auseinander. Und angefangen hat es eigentlich, dass ich diesen Kick e.V. mit anderen 1994 gegründet habe. Da war ja noch plötzlich diese große Arbeitslosigkeit. Mhm. Und als DDR-Bürger war das immer noch was Neues für mich. Und ich wollte einfach nicht hinnehmen, dass so viele Menschen da rausgerissen werden und plötzlich dastehen. Und das war zu Beginn zumindest eine Motivation. Da muss man doch gucken, was man tun kann. Deshalb haben wir auch so früh diese Schuldnerberatung gegründet, obwohl wir weder irgendwelche Lehrbücher hatten, noch wussten, wie das geht. Aber es war klar, die Leute brauchen eine Hilfe. Also fangen wir irgendwie an. Und dieses, wir fangen an, es wird schon gut gehen. Das ist tatsächlich etwas gewesen, wonach ich oft gehandelt habe. Das mag man naiv halten, aber wenn ich zu lange überlebt hätte oder erst, wie andere das auch machen, erst ins Tun kommen, wenn alles gesichert ist und die letzte Finanzierung, das letzte Komma oder die letzte Unterschrift, dann würde ich heute noch sitzen. Man muss manchmal tun und daraus lernen.
Sonst gäbe es, wenn diese Haltung, die Sie beschreiben, die ich natürlich teile, mit dieser Blauäugigkeit ins Tun kommen zusammen, wenn es das nicht gäbe, gäbe es keine Schotte, es gäbe kein Radio frei, es gäbe viele andere Initiativen, nicht
Kontakt und Krisen.
Das ist ja in den 90ern war ja auch eine Chance, eine Aufbruchstimmung, die das möglich glücklich gemacht hat. Dennoch, und das, da muss ich nochmal nachbohren, diese Motivation, anderen zu helfen. Sie hätten ja sagen können, ich bin Opfer des Umbruchs, ich muss erstmal sehen, wo ich bleibe. Und jetzt habe ich da gekündigt bei der TA und mache dann, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, weil ja, passe ich auf mich auf. Aber diese Motivation zu sagen, ich bin Teil der Gesellschaft, ich will der Gesellschaft, ich will da meinen Beitrag leisten, glaube ich, so komisch, aber ich will anderen helfen. Also die Motivation zu helfen, woher kommt das, wenn Sie ganz tief in sich reingucken? Woher kommt das?
Es macht Spaß.
Sie Dankbarkeit kriegen, oder?
Nee, ich glaube, das ist ein, ich kann nicht sagen, woher ich das habe, aber es ist ein, glaube ich, ein tief sitzendes Bedürfnis, gewisse Benachteiligungen oder Ungerechtigkeiten einfach nicht hinzunehmen. Ich möchte etwas tun. Ich möchte nicht nur zusehen. Ne? Das, auf das Dankeschön, das, da kommt es mir überhaupt nicht drauf an. Das ist ganz im Gegenteil. Zu den ersten Dingen, vielleicht darf ich das sagen, zu den ersten Dingen gehörte ja auch, dass mir aufgefallen war, dass auf der Magdeburger Allee tagsüber Kinder rumlaufen, die eigentlich im Schulalter waren. Und ich habe mich gefragt, wie kann denn das sein? Und so bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es eben diese Schulschwänzer gibt. Also ich kannte das vorher überhaupt nicht. Und einfach diese Tatsache, das kann doch nicht sein, die gehören in die Schule, da muss man was tun, hat dazu geführt, dass wir ein Projekt gegründet haben, das nun mittlerweile institutionell gefördert wird und auch es fast 30 Jahre gibt. Und das sind aber alles lange und auch schwierige Wege gewesen. Denn eine Besonderheit vom KIK e.V. ist, dass uns immer was eingefallen ist, was es noch nicht gibt und wo es oft auch noch gar keine Gesetzesgrundlage oder keine Richtlinie oder irgendeine Vorschrift gab. Also das macht auch so ein bisschen in Kämpfertum aus. Also nicht in ausgetretene Faden zu treten. Und ich erinnere mich an diese jahrelangen Schleifen, die wir gedreht haben. Wer ist denn jetzt dafür zuständig, dass sie in die Schule kommen? Die Schule, das Jugendamt oder das Schulamt? Jugendamt hat gesagt Schulamt, Schulamt hat gesagt Jugendamt und so weiter. Und passte auch nicht in irgendwelche Paragraphen des Jugendamtes, zumindest damals nicht. Heute ist das Schulgesetz auch geändert und diese Möglichkeit der alternativen Möglichkeiten ist da auch eingeschrieben. Aber das war eben damals nicht. Und irgendwann hatten wir dann eine Vereinbarung, wo alle drei Institutionen und wir unterschrieben haben und wo man sich dann dazu bekannt hat. Ne?
Also man kann festen.
Und die Frage, warum das Spaß macht, das macht Spaß, weil am Ende kommt was bei raus.
Sie haben uns da vielleicht sogar geholfen. Ja.
Darf ich ganz kurz zusammenfassen? Gerechtigkeitssinn. Kann man sagen, dass Sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben?
Ich kann nicht nur zugucken, obwohl ich vielleicht auch nicht der große Revoluzer bin.
Das ist vielleicht so ein Punkt und deswegen haben wir Sie auch mit eingeladen, weil heute Thema unserer Sendung ist, also wenn es sowas wie einen roten Faden gibt, dann ist es, Menschen helfen einander. Also wir haben auch Alltagsbegleiter besucht, die ehrenamtlich eben ältere Menschen helfen. Also wenn man jetzt mal ihren Job abstrahiert, können wir sagen, es geht wirklich ums Helfen und wir machen es noch ein bisschen größer. Du hast eben schon gesagt, Gerechtigkeitssinn, aber auch Solidarität, das war immer so ein Wort, was man in 80er, weiß ich noch, als Kind habe ich das gelernt und das war immer so kompliziert und ideologisch so ein bisschen wirkt es aufgeladen, aber ich habe jetzt gelernt, so ein wichtiges Wort. Ich weiß nicht, wie Sie darauf blicken, weil eigentlich ist es doch genau dieses Helfen und Solidarische, was dann in vielen Lebenslagen auch dann am Ende unserer Gesellschaft zusammenhält.
Ja, darum geht's mir auch. Also Solidarität ist für mich ein ganz wichtiges Wort. Das klingt oft altmodisch und überholt, aber im Grunde üben wir Solidarität, also als Bürger für Bürger. Und es bröckelt ja ein bisschen dieses füreinander Dasein und sich umeinander kümmern. Aber Solidarität ist etwas, was ich sofort unterschreibe.
Ja. Aber das wollten wir auch fragen, weil Sie gerade sagen, bröckelt. Ist es so, dass es bröckelt oder wie ist da so Ihren Eindruck? Weil Carsten, ich hatte zuletzt einen positiven Eindruck, dass so viele Leute freiwillig sozusagen älteren Menschen helfen, 2 Stunden die Woche da spazieren gehen mit älteren Menschen. Das fanden wir so ganz beruhigend. Da hätten wir zumindest nach diesem Besuch gesagt, ach Gott sei Dank, es gibt noch so viele, ist nicht alles verloren. Aber wie ist da Ihr Blick drauf?
Also das ist, ich glaube, dass das mehrgleisig ist und dass das wohl stimmt, was Sie erleben, aber dass auch zu viele Menschen erleben, ich in meiner Situation werde nicht gesehen oder ich weiß weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt da rauskomme, wie ich weiterkomme. Das betrifft vor allem auch die ältere Generation. Und das hat glaube ich, nicht abgenommen. Wenn man weiß, dass, ich glaube, jeder zweite Rentner in der Bundesrepublik lebt an der Armutsgrenze. Und das ist in manchen Regionen noch verstärkt. Auch in Erfurt gibt es Stadtteile, das kann man im Schuldenatlas nachlesen, wo eine Überschuldungsquote von 17-18% herrscht. Also überschuldet. Da sind viele andere dabei, die da gerade drunter sind. Und das sind Lebenswirklichkeiten, wo ich glaube, dass das auch zu diesem Gefühl des Abgestempeltseins oder nicht mehr Interessierens dazugehört, was dann eben auch bestimmte Parteien Auftrieb gibt. Ich glaube, dass das ein ganz schlimmer Punkt ist. Und wenn wir es da nicht schaffen, dass die Leute wieder das Gefühl kriegen, ja, wir sagen ja immer, wir sind nah bei den Leuten, das ist ja dieser Slogan der Politiker, ne? Aber wir sind es doch nicht wirklich, ne? Und das ist aber etwas, was wir mit unseren Angeboten immer versucht haben zu füllen. Und ich halte es nach wie vor für ganz wichtig, dass man mit diesen Hilfen wirklich nah dran geht. Also zum Beispiel in den Stadtteilen sowas wie soziale Servicestellen einrichtet. Der Sozialkiosk ist so ein Begriff, der gehört eigentlich in jeden Stadtteil, ne? Damit man auf kurzem Weg, ohne Anmeldung und ohne Nummer ziehen, mit allen möglichen Fragen, die man haben kann, von der Rente bis zum Kinderzuschlag oder wo das nächste kostenlose Angebot ist für den Sportkurs und so weiter, wo man da auf Ansprechpartner trifft, die zuhören und die einem helfen, mal Weichen zu stellen. Denn meine Erfahrung ist, es sind nicht immer diese ganz großen einschneidenden Erlebnisse, schon auch Tod des Partners oder Arbeitsplatzverlust. Aber häufig sind es ganz kleine Dinge. Ich weiß nicht, wie ich diese Anlage A zum Antrag X ausfüllen soll. Ich habe die Technik schon gar nicht zu Hause, um das auszudrucken. Also lasse ich's. Ich verstehe das vielleicht auch gar nicht. Also es sind oft kleine Handreichungen, die helfen, an eine Leistung oder an etwas, was mir zusteht, anzuschließen, was ich alleine aber nicht könnte. Und das hat wieder was mit Solidarität zu tun. Diese solidarische Leistung, die wird gebraucht in dieser Gesellschaft.
Könnte man auch so sagen, also auch das klingt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu phrasenhaft klingt, dass im Grunde es auch ein bisschen was aussagt über eine Gesellschaft, wie viel man sich um die Bedürftigen kümmert. Bedürftig klingt jetzt auch schon wieder so paternalistisch, aber Sie wissen, wie ich es meine.
Naja, sich gesehen, gehalten und gehört fühlen. Und das wird zu oft nur im Munde geführt. Das muss ankommen, ich muss das spüren. Ich kann Ihnen sagen, wann ich das mal in den letzten Jahren erlebt habe, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die Bürger haben gesagt, ja, genau, das ist es. Und das war das 29-Euro-Ticket, wo die Menschen das Gefühl hatten, das ist für uns, das tut uns gut.
Zum Thema gesehen werden und zuhören. Ich habe mein letztes Erlebnis gehabt, da hat mich ein älterer Herr auf der Straße angenölt, weil ich mit dem Fahrrad irgendwann, bin ich zu ihm hin, dachte erst, ich will den hauen. So, was haben Sie denn für ein Problem? Ich habe ja, es tut mir leid. Und so, und dann habe ich gesagt, das tut mir, was ärgert Sie denn? Naja, und dann hat er mir plötzlich, eigentlich wollte er mich nur annölen, seine Lebensgeschichte erzählt und hat geredet, und hat dann, und ich habe ihm zugehört. Eigentlich aus einer Auseinandersetzung mit einem Zuhören. Dachte ich, Mensch, der hat aber ein Bedürfnis, dass ihm jemand mal zuhört und dass er gesehen wird. Daher kommt dieser ganze Frust unter anderem. Ja, ja. Ist es das?
Ja, das meine ich. Genau das meine ich. Zuhören, Dasein, nicht nur aus irgendeiner Routine oder weggucken. Wenn wir nicht aufpassen, wir verlernen das. Und das ist, das macht eine Stimmung in der Gesellschaft, die wir unterschätzen. Ich habe für die aktuelle Ausgabe eine Runde gehabt am Tisch mit den Brandopfern aus der Spittelgartenstraße. Das heißt, das Haus ist abgebrannt und die Bewohner mussten plötzlich mitten in der Nacht raus und standen da und haben zugeguckt, wie ihre Wohnung ausgebrannt ist. Und ich wollte einfach mal wissen, wie geht's einem da, wie geht's weiter, was für Erfahrungen machen Sie in dieser Situation? Und egal jetzt, ob sich derjenige jetzt immer richtig angemeldet und richtig verhalten hat, jedenfalls vom Arbeitsamt, er stand dort und hat erzählt, wie es ihm geht. Und am Tresen wurde ihm immer wieder gesagt, gehen Sie jetzt mal in die Leistungsabteilung, holen Sie mal da diesen, die geben Sie dieses Papier ab, ja, und sagen Sie mal dort, dass die Miete praktisch eingestellt wird und geben Sie mal dort Ihre neue Adresse ab, die er ja gar nicht hatte. Das heißt, er hat da gestanden und hat gesagt, verstehen Sie nicht, ich stehe auf der Straße. Aber das, was immer so gepredigt wird, ich gehe zu einem Amt oder zu einer Person und die nimmt das ganzheitlich auf. Es gibt ja diesen Begriff in der im Sozialwesen, ne? Das war's nicht. Im Grunde hätte das reichen müssen, dass das dort gesagt wird und dass sich die Person mit darum kümmert, dass dieses wirklich schlimme Situation des auf der Straße Stehens, dass das vorrangig behandelt wird und nicht sofort wieder gefragt wird, was ist das? Wo ist das Papier? Bringen Sie mir das. Er musste ja nachweisen, dass die Wohnung abgebrannt war. Also er musste erst noch ein Schreiben bringen. Ne? Es hat in der Zeitung gestanden, hätte man wissen müssen.
Nochmal zur Ergänzung, als Sie aktuelle Ausgabe gesagt haben, meinten Sie natürlich, da meinen Sie die Straßenzeitung Brücke,
ja.
Die ich wo kriegen kann?
Wenn Sie Glück haben, auf der Straße, weil wir leider viel zu wenig Straßenzeitungsverkäufer haben, ja.
Ich habe es Ihnen genau zugehört, das war ja eben auch das Thema, wir beide haben genau zugehört, weil ich gerade nochmal so ein bisschen versuche, das zu bündeln, weil wir ja, also hier ging es jetzt ja um alle Menschen, die Sie ja beraten, betreut haben jetzt bei Kontakt in Krisen, und man kann aber das genauso auch, weil wir jetzt ja ältere Menschen, ich sage mal vorsichtig, ab 50 plus bestenfalls ansprechen, die jetzt gerade zuhören, genau das sind ja eigentlich ähnliche Themen, ne? Man will weiter gesehen werden, wenn man älter ist. Man möchte, dass einem zugehört wird. Man möchte ernst genommen werden. Und man möchte auch vielleicht manchmal, wenn es notwendig ist, schnelle Hilfe. Da geht es manchmal auch wirklich um ganz konkrete körperliche Einschränkungen. Klar, gibt es Pflegedienste und so weiter. Aber das ist es ja eigentlich. Eigentlich ist es übertragbar. Und dass die Gesellschaft sich eigentlich leisten könnte, sage ich jetzt mal soweit. Das ist aber die Frage, ob ein politischer Wille da ist.
Ich glaube, wir müssen alle erst lernen, mit diesen neuen, alten umzugehen und zu leben. Ich nehme mich da gar nicht aus. Erst wenn man selber in der Situation ist, sieht man das manchmal so ein bisschen anders. Ich jedenfalls habe schon erlebt, dass dass auf alte Menschen anders geguckt wird. Es wird komischerweise, und auch seitdem ich aus dem Beruf bin, habe ich schon öfter das Gefühl, dass man mir so manches nicht mehr zutraut und also dass man sozusagen in so eine gewisse Kategorie gesteckt wird, wo man aber nicht hin will und was auch nicht der Wirklichkeit entspricht. Und einfach, und die Alten müssen natürlich auch was dafür tun, damit sie dieses Bild von dem, der immer nur auf dem Sofa sitzt und nicht mehr ansprechbar ist, dass das nicht stimmt. Denn es stimmt ja nicht. Aber ein gesellschaftlicher Blick auf das Alter muss sich ändern, generell. Und wahrscheinlich gehören wir zu den Ersten, die da auch ein bisschen was dafür tun müssen. Und es ist aber nicht so einfach, weil wir in einer Situation sind, wir haben eigentlich nicht so richtig Vorbilder. Wir sind die Ersten, die jetzt das Glück haben, älter zu werden und für diese Lebensphase etwas aufbauen und finden müssen. In jeder Lebensphase wird irgendwie, die wird gefeiert oder die wird begangen und die wird bewusst begangen. Ich komme in die Schule, fange eine Lehrausbildung an, ich heirate, ich fange einen neuen Beruf an und so weiter. Also das wird alles begangen. Aber wenn ich in diese Rente komme oder in diesen Ruhestand, da rutscht man rein. Und das ist genau das Falsche, wissen Sie?
Es bräuchte ein Ritual.
Es könnte ein Ritual sein, mit Dank oder Aufbruch gleichzeitig. Und ich denke, diese Gleichzeitigkeit, dass etwas zu Ende geht, aber unbedingt ein Aufbruch in etwas Neues sein muss, was man vielleicht noch gar nicht kennt, ja? Das müsste irgendwie tatsächlich vielleicht so ein Ritual werden. Fest steht, dass ich diese Lebensphase nicht einfach über mich ergehen lassen kann, sondern dass sie gestaltet werden will. Wie auch immer.
Soll ich mal sagen, ich habe dennoch Hoffnung. Ich glaube, also das klingt immer so wie am Ende des Gesprächs muss man jetzt irgendwie noch Hoffnung haben oder so. aber weil wir auch eine andere, ich nehme uns drei bewusst als gemeinsam an Bord. Wir sind eine ganz andere Generation, wir sind aktiver, wir haben andere Ansprüche, auch als Ruheständler dann, als zum Beispiel, ich habe in der Altenpflege wirklich noch eine zweite Weltkriegsgeneration, die ein ganz anderes Leben erfahren hat. Die sind wesentlich passiver. Also die haben auch da, was sie sagen mit reinrutschen, die nehmen das so hin, weil sie als Kinder, ich will jetzt nicht alle verallgemeinern, aber die haben vieles hingenommen. Da ging es auch um ganz andere Themen, da ging es auch nicht darum, da ging es erstmal ums Überleben, da ging es nicht um Freizeitgestaltung, während wir schon wesentlich aktiver waren. Ich glaube, dass jetzt eine ältere Generation da ist, die das mehr einfordert. Und deswegen muss es auch mehr Angebote geben, die gerade auch auf dem Weg sind, schon zu entstehen.
Man darf dieses Bild, was ja doch oft noch unbewusst vor allem in den Köpfen herrscht, na, alt bis draußen geht nicht mehr, hast sozusagen hinter dir. Ne? Das darf man natürlich nicht übernehmen. Und diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Ne?
Aber wir sind da schon anders als genau was Sie sagen, so ist es jetzt, diese so ist es jetzt Generation ist zum Teil die zweite Weltkriegsgeneration, wir nehmen es so, wie es kommt. Wie gesagt, es gibt da immer auch noch Ausnahmen, aber das stelle ich so fest.
Ja,
das
ja, da haben Sie recht.
Ich hänge bei dem Ritual fest, ich überlege gerade noch, was man dafür, was für ein Ritual schön wäre, aber da können wir die Gedanken weiter fließen lassen. Frau Vogt, wir sehen uns hoffentlich wieder. Sie machen Hoffnung, dass man den Lebensabend oder dieses letzte Drittel irgendwie noch aktiv gestalten kann. Und ich danke Ihnen für Ihr Lebenswerk. Muss man mal sagen. Na wirklich. Also wir haben ja noch 116 zusammen auch angefangen, in der Magdeburger Allee 116, und Sie haben ein aufgebauten Baby, das ist jetzt irgendwie ein erwachsenes Kind, wird umso mehr gebraucht in diesen brüchigen gesellschaftlichen Zeiten. Da haben Sie was hinbekommen, da können Sie, finde ich, stolz drauf sein und sagen, das habe ich auch mal, habe ich gut gemacht, oder? Muss man das auch mal zu sich sagen, das habe ich gut gemacht. Und ich sage, das haben Sie gut gemacht.
Ach, Herr Rose, vielen Dank.
Ja, man muss uns auch loben gegenseitig, finde ich. Ja?
Das Baby kommt jetzt in die Wechseljahre.
Ja. Auch das gehört dazu. Wir bedanken uns beide, Birgit Vogt, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön.
Ich sage Ihnen herzlich Danke.
Da kannst du Wadensee, vorausgesetzt, dass auch das ist schön. Oder auch mit dem süßen Schön am Sonntag zum Segeln gehen. Oh, du wirst schon sehen, das ist schön. Im Wasser stehen, da kannst du baden sehen. Dass auch die rechten Winde wehen, denn wenn die nicht wehen, dann kannst du beim besten Willen nicht segeln gehen. Weht kein Wind, kannst du baden gehen. Ohne Wind kannst du baden sehen. Segeln gehen. Stehen. Das ist schön, du kannst ihn halten.